Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Asylfakt Episode 30. Wahnsinn, schon 30. Hallo Lukas.
Hallo Thomas. Wir sind jetzt heute ausgerückt. Wir sind im Integrationshaus, weil heute startet unser Aktionsmonat.
Gut, dann ab zur Pressekonferenz.
Herzlich willkommen zu der heutigen Pressekonferenz, die gleichzeitig der Auftakt zu unserem mit anderen Organisationen gemeinsam veranstalteten dezentralen Aktionsmonat zum 20. Jahrestag der Grundversorgung ist. Anfangen möchte ich mit dem Dank, nämlich dass wir hier im Integrationshaus sein dürfen. Das Integrationshaus, dass wir das Thema Grundversorgung auch dort thematisieren, wo sie stattfindet, nämlich eben hier. Wir haben es ganz bewusst hier gemacht, erstens, weil es einen Raum gibt, zweitens, weil wir seit Jahren mit dem Integrationshaus sehr gut zusammenarbeiten und weil es auch ein gewisser Kontrapunkt ist, weil natürlich das Integrationshaus jetzt eigentlich nicht, vielleicht nicht das Paradebeispiel der Grundversorgung ist, sondern eigentlich eher ein Best-Practice-Modell. Aber wir wollen ja nicht nur kritisch sein mit dem Grundversorgungssystem, sondern eben auch zeigen, wie es auch gehen könnte. Und deswegen vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Einige Schlagworte: Bezahlkarte, gemeinnützige Tätigkeiten, Arbeitspflicht, Sachleistungskarte. All das sind Schlagworte, die wir in den letzten Wochen gehört haben, in den letzten Monaten, und wir werden mehr dieser Schlagworte noch in diesem Jahr hören. Einfach deswegen, wir sind in einem Wahljahr. Wir sind nicht nur im 20. quasi Jubiläumsjahr der Grundversorgung, sondern wir sind in einem Wahljahr. Und hier ist es so, dass dieses Thema sehr oft und sehr gerne gespielt wird, nämlich, dass hier Vorschläge gemacht werden, wie der Alltag von schutzsuchenden Menschen in Österreich geregelt werden soll, wie er stärker eingeschränkt werden soll. Und wir erkennen dabei bei diesen Diskussionen eine erstaunliche Diskrepanz zwischen der Sinnhaftigkeit der Vorschläge und der tatsächlichen Realität in der Grundversorgung. Und wir wollen in diesem Grundversorgungsmonat, in diesem dezentralen Aktionsmonat mit Aktionen im ganzen Bundesgebiet eben eine Perspektive eröffnen, wie man auch auf dieses Grundversorgungssystem schauen kann, was passiert tatsächlich in der Realität, was sind die Herausforderungen, kritischer Rückblick und auch einen Ausblick wagen, was könnte, müsste, sollte anders werden, welche Vorschläge gibt es hier. Und dazu fangen wir heute an mit dieser Pressekonferenz und ich möchte nur ganz kurz das Podium eben vorstellen. Neben mir ist die Andrea Eraslan-Weninger, die sehr lange Geschäftsführerin des Integrationshaus gewesen ist, mittlerweile in den Vorstand gewechselt ist aus dem operativen Bereich des Vereins Projektverein Integrationshaus mit einer sehr langjährigen Expertise zur Grundversorgung. Die Universitätsprofessorin Dr. Sieglinde Rosenberger ist Professorin für Politikwissenschaften an der Universität Wien gewesen und sie hat sich sehr intensiv beschäftigt mit dem Bereich eben Asylpolitik und eben Grundversorgung in Österreich. In Vorbereitung auf dieses Monats habe ich wieder dieses Buch gelesen, das vor 15 Jahren aufgelegt wurde, fast 15 Jahren, und das Witzige ist, man könnte es eigentlich genauso jetzt wieder veröffentlichen. Ich habe manchmal schauen müssen, ist es wirklich 10, 15 Jahre alt oder ist es gerade erst herausgegeben worden? Das waren ganz schöne Aha-Elemente. Und last but not least, der Andreas Diendorfer vom Verein Tralalobe, die auch eine Trägerorganisation im Bereich der Grundversorgung sind. Jetzt, ich will gar keinen Bereich jetzt besonders hervorgreifen, aber ich glaube, sowohl von Vertriebenen aus der Ukraine, auch mit einem Projekt für LGBTIQ-Personen in Wien und vor allem auch UMF in Wien und Niederösterreich. Ja, ich möchte gleich das Wort übergeben an Sieglinde Rosenberger.
Schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung und für die nette Vorstellung und den Hinweis des Buches. Ich habe jetzt schnell überlegt, es stimmt, wenn man es heute wieder liest und ich habe auch wieder reingeschaut, dann denkt man, okay, Es ist aktuell, aber die Frage ist, ob das für die Qualität des Buches spricht oder gegen die Qualität der Politik, dass sich sozusagen, wo sich so viele Rahmenbedingungen geändert haben im Asylbereich, dass es trotzdem sich sozusagen noch aktuell liest. Eine ganz persönliche Vorbemerkung: Dieses Buch ist zustande gekommen mit Studierenden, unter anderem mit einer Studentin, die heute gegenwärtig im Integrationshaus arbeitet, die Sonja Scherzer, was mich sehr besonders freut, weil es hier sozusagen auch ein Stück weit Kontinuität im Denken und in der Auseinandersetzung gibt. So, jetzt zur Grundversorgungsvereinbarung. Ich habe in der letzten Zeit manchmal gehört, dass wir jetzt 20 Jahre Grundversorgungsvereinbarung feiern, ein Jubiläum begehen. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir wirklich jubilieren können. Das ist ein bisschen die Frage, ob damit die Probleme, die damals auf den Tisch gekommen sind, tatsächlich gelöst sind oder ob sie eher auch in der Grundversorgungsvereinbarung selbst strukturell eingebettet sind und sich fortpflanzen. Das, was ich jetzt tun möchte in den verbleibenden 7 Minuten, würde zwei Fragestellungen, zwei Überlegungen formulieren, und zwar dezidiert zur Grundversorgungsvereinbarung. Ja? Nicht zur Grundversorgung als solche, weil da gibt es viel ausgewiesenere und besser wissende Menschen, sondern ich beschäftige mich mit der Vereinbarung. Und da ist zum einen die Frage, wie kam es politisch dazu, was sind ein bisschen die Vorgänger, die Vorläufer gewesen und was war das politische Anliegen, das Ziel? Und das zweite sozusagen, was ist gelungen, welche Problemfelder sind, wie ich bereits hingewiesen habe, vielleicht mit der Grundversorgungsvereinbarung selbst verfestigt worden, und, aber welche gehen auch auf ein geändertes Fluchtgeschehen zurück? Was über den gesamten Zeitraum, diese 20 Jahre des Bestehens der Grundversorgungsvereinbarung auffällt, ist, dass sie, die Vereinbarung selbst, eine menschenrechtliche Frage, ein menschenrechtliches Anliegen zum Gegenstand hat, dass sie humanitär begründet ist, dass sie sozusagen das rechtliche Instrument in Österreich darstellt, um die Europäische Menschenrechtskonvention zum einen aus dem Jahre 48 und zum zweiten die EU-Aufnahmerichtlinie aus dem Jahre 2003 und folgende umzusetzen. Also sie ist ein rechtliches Instrument hier und sie ist ein humanitäres Instrument. Was aber hier an der Stelle wichtig ist zu betonen, ist, dass die Grundversorgungsvereinbarung immer auch eine eminent politische Frage war. Also wir können sie zwar humanitär diskutieren, wir sehen aber, dass im Zeitverlauf die Frage des Humanitären, des Menschenrechtlichen immer weniger an Bedeutung bekommen hat und dass sozusagen das Politisierende, das Parteipolitisierende an Bedeutung gewonnen hat. Das heißt, dort stehen wir, und das heißt aber auch, weil es so stark ein politisches Thema ist, geht die Grundversorgungsvereinbarung viel weniger, oder sie richtet sich viel weniger an Schutzsuchende, sondern auch, aber sie hat vor allem politisch den primären Zweck, einzuschränken, zu kontrollieren, Misstrauen und Abschreckung zu erzeugen. Also es ist nicht das primäre Anliegen, humanitär zu unterstützen, was im Gesetz eigentlich so vorgesehen ist oder im internationalen Rahmenwerk, sondern sie hat sozusagen auf der nationalstaatlichen Ebene ganz andere Funktionen, also der Abschreckung, der Kontrolle und des Misstrauens. Und sie hat auch gegenüber sozusagen der Gesellschaft, ich denke, der Aspekt, die Rolle für die Gesellschaft, was die Grundversorgungsvereinbarung bedeutet, ist sozusagen nicht primär integrierend zu wirken, nicht primär verbindend zu wirken, sondern Ausgrenzung und Spannungen zu produzieren. Und ich glaube, das müssen wir berücksichtigen, was die Funktion, die politische Funktion der Grundversorgungsvereinbarung eigentlich ist im politischen System, wenn wir auf Reformen drängen und wenn wir Mittel und Instrumente suchen, um Reformen herbeizuführen. Einige wenige Überlegungen, wie es dazu kam. Was war das Anliegen, der Versuch einer Einordnung? Typisch österreichisch könnte man fast sagen, es war 1989 der Rechnungshof. Der Rechnungshof, der einen Bericht vorgelegt hat und die Zustände bei der Aufnahme von Schutzsuchenden kritisiert hat und empfohlen hat, Und zwar aus fürsorgerechtlichen Gründen, dass die Länder, die Bundesländer in die Pflicht genommen werden, dass die Bundesländer eine Kompetenz kriegen. Aus fürsorgerechtlichen. Ich betone das so stark, weil das ja heute auch wieder, wie wir am Schluss sehen werden, ein Aspekt ist, nämlich die Obsorge für unbegleitete Minderjährige. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz lange Geschichte. Seit 1989 ist das Problem bewusst, ja, und ist auch bewusst, dass hier die Länder aktiv sein sollten, weil die Länder die Zuständigkeit bei der Wohlfahrt und der Fürsorge hatten und immer noch haben. Das heißt, es ist sozusagen der erste Schritt, war eigentlich ein Rechnungshofbericht, in der Folge dann vor dem Hintergrund des Mauerfalls und der Veränderungen in Südosteuropa, hat 1990 das damalige Innenministerium gemeinsam mit einer Expertinnengruppe, sie haben versucht, ein Verteilungsschema in Österreich über die Gemeinden, Kommunen und die Bundesländer auszuarbeiten. Die damals, 1990 ist interessant, dass sozusagen die Bundesländer an diesem Verteilungsschema nicht wirklich interessiert waren, aber es gab dann in der Folge eine Mehrheit und andere haben besondere Zugeständnisse bekommen. Zum Beispiel hat Vorarlberg verlangt 1990, dann im Vorfeld auch des Bundesbetreuungsgesetzes, dass der Anteil der Gastarbeiterinnen in die Quote mit einberechnet wird. Nämlich in die Quote der Aufnahme von Asylwerbenden. So, also es ist irgendwie schon immer eine ganz interessante Auseinandersetzung, ein Spiel, was hier sozusagen zwischen Bund und Bundesländern, um die Bundesländer sozusagen auch in, aktiv werden zu lassen, wie sie argumentiert hat. 91 dann, es gab eine Art Quotenregelung, aber mit sehr, sehr vielen, sehr löchrig, und Kärnten, was auch nicht überraschend ist, war sozusagen aus der Bestimmung überhaupt ausgenommen oder hat sich selber ausgenommen, und andere Bundesländer haben die Bereitschaft gezeigt, einen höheren Anteil zu übernehmen, was sie später nicht getan haben, aber was sie zumindest für das Abkommen, für die Verabschiedung gewährleistet haben. Was das Bundesbetreuungsgesetz 91 betrifft, und das ist tatsächlich der Vorlauf von der Grundversorgungsvereinbarung, dass damals von 91 bis 2000 etwa maximal ein Drittel der Schutzsuchenden tatsächlich von der Bundesbetreuungsregelung und vom Verteilungsschema erfasst waren. Also ein Drittel, zwei Drittel wurden von NGOs oder Privaten versorgt, aber der Bund hat sich da und auch die Länder, die haben sich da sehr am Rande gehalten. Und vor diesem Hintergrund war sozusagen die Notwendigkeit noch einmal größer. Wir haben dann auch Krieg in Jugoslawien etc. 2000 ist die Situation noch einmal eine andere. Aber das heißt sozusagen, das Anliegen und vielleicht auch, woran die ÖVP gehofft hatte 2004, dass das Thema gelöst ist, nämlich tatsächlich zu einer Grundversorgungsvereinbarung zu kommen, also wurde immens sozusagen. Aber vielleicht sollte man auch nicht ganz vergessen, um die 2000er Jahre, Menschen haben auf der Straße gelebt. Es war große Obdachlosigkeit. Menschen haben in Zelten gelebt. Eigentlich eine ähnliche Situation, wie wir es 2022 wieder beobachtet haben, in manchen Bundesländern. Und da sieht man schon einerseits die Not, zum Zweiten aber auch sagen die Macht der Bilder mit Obdachlosigkeit, mit Zelten. Und das macht Unterschiedliches mit der Gesellschaft. Ja? Es schreckt ab, es mag aber auch Zustimmung erzeugen. Also es ist beides vorhanden. Genau, 2004, wir haben dann die Grundversorgungsvereinbarung als eine 15a-Vereinbarung. Es ist ein Staatsvertrag, also ein ziemlich starkes rechtliches Instrument, ein Staatsvertrag zwischen Bund und Bundesländern. Das heißt, in diesem Staatsvertrag wurden die Länder eingebunden in Bezug auf Finanzen, aber auch in Bezug auf die sozialräumliche Verteilung. Ja, Quotenregelung ist schon oft angesprochen worden, wir wissen darüber Bescheid. Also, dass die Bundesländer alle Quote ihrer Bevölkerung, auch Schutzsuchende, die im Asylverfahren sind, also aufzunehmen haben und sich an der Finanzierung zu beteiligen haben. So war die Idee, und das steht auch sozusagen in der Grundversorgungsvereinbarung, ist es so enthalten. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt die Vereinbarung, und das ist der positive Aspekt, wenn wir die Vereinbarung mit dem Bundesbetreuungsgesetz von 91 vergleichen, dann liegt darin tatsächlich auch eine, eine Verbesserung, und zwar auch der Situation für die Schutzsuchenden, weil tatsächlich die Schutzsuchenden in ein soziales System, wenn auch löcherig, aber in ein soziales System einheitlich eingebunden worden sind, was vorher so nicht der Fall war. Und vorher gab es sozusagen, dass bestimmte Nationalitäten ausgeschlossen worden sind. Die Rumänen zum Beispiel konnten nicht in der Bundesbetreuung sein, das ist nur ein Beispiel, oder ohne Identität. Das sozusagen hat sich geändert und hat sich verbessert. Das heißt, die Grundversorgungsvereinbarung, sie hat schon einen Pluspunkt, ja, im Vergleich zur Situation von vorher. Und das, glaube ich, sollte man sozusagen nicht vergessen, dass der Zugang zum Betreuungssystem verbessert worden ist. Aber sozusagen, worin liegen die Probleme der Grundversorgungsvereinbarung? Wo sind die Probleme direkt in das Rechtsinstrument eingeschrieben? Zwei Schwachstellen würde ich gerne ansprechen. Die eine Schwachstelle ist die Sanktionslosigkeit. Sie erinnern sich, Österreich ist immer ganz die österreichischen Mitglieder der österreichischen Bundesregierungen sind oft ganz verzweifelt über die Europäische Union, weil die Verteilung nicht funktioniert. Ja? Klammer Ausdruck. So, aber wenn wir jetzt nach Österreich schauen, wo wir ein verbrieftes Recht haben, ja, was die Verteilung betrifft, dann funktioniert es in Österreich auch nicht. Eine Erklärung ist natürlich dafür, dass es keine Sanktionen für Bundesländer gibt, die sich sozusagen an ihre rechtliche Zustimmung nicht halten. Es ist Sanktionslosigkeit, es passiert nichts. Und da de facto muss man wirklich sagen, die 20 Jahre betrachten, es ist ausschließlich das Bundesland Wien, das immer mehr als sozusagen die Quote war, an Schutzsuchenden aufgenommen hat. Also es gibt kein anderes Bundesland. Die zweite Schwachstelle ist, dass es sich um einen Staatsvertrag handelt, in dem Bund und alle neuen Bundesländer zustimmen müssen, aber auch bei Änderungen zustimmen müssen. Das heißt, das Instrument selber hat eine immense Vetomacht für ein einzelnes Bundesland oder für mehrere. Also es gibt sozusagen, wenn ich wiederum zur Europäischen Union schaue, dann gibt es auch diese Vetokräfte im Europäischen Rat, aber wir haben es hier in dieser Bestimmung, ja, in dieser Bestimmung, wo es föderale Kompetenz ist, gibt es eine immense Vetomacht. Und die Vetomacht zeigt sich, Sie kennen das, bei der Festlegung von Tageshöchstsätzen, bei der Valorisierung, aber auch was Änderungen, was den Wohnungsmarkt etc. betrifft. Da sind ganz, ganz viele Aspekte drinnen, wo ich meine, dass die Bundesländer, der Föderalismus hier eigentlich seine ganz, ganz schwache Seite zeigt, weil der Föderalismus handlungsunfähig zeigt. Damit komme ich zum Schluss. Zwei Punkte noch, was sozusagen den aktuellen Reformbedarf betrifft. Reformbedarf oder auch nicht. Sie wissen, dass im Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ war enthalten, eine Obsorgeregelung zu finden für unbegleitete Minderjährige. Ja. Darüber sind die Regierungsparteien übereingekommen. Es ist sozusagen in dieser Hinsicht nichts passiert, aber gleichzeitig müsste vielleicht auch nicht unbedingt etwas passieren, weil es ja die wohlfahrtsstaatlichen Obsorgeregelungen, die es bereits gibt für Jugendliche, die könnten angewendet werden. Aber ich denke, hier ist ein ganz, ganz großer Druck, ein politischer Druck notwendig, um gerade bei den Jugendlichen, dass die Grundversorgung besser greift oder überhaupt greift. Der zweite Punkt, ich habe die räumliche Verteilung angesprochen, sie funktioniert immer weniger, weil es wird ja so eine Art Pluralisierung von Rechtsstatus haben. Ja, es sind die Asylwerberinnen, die in der Grundversorgung sind, die subsidiär Schutzberechtigten haben andere rechtliche Grundlagen, und wir haben vor allem die Vertriebenen aus der Ukraine, die in der Grundversorgung sind, aber ohne jegliche sozialräumliche Bestimmung. Und das bedeutet, wir haben vorher kurz auch gesprochen, das bedeutet einen immensen Druck auf die Städte, insbesondere auf die Stadt Wien. Und vor diesem Hintergrund, ja, weil es diesen Druck gibt, weil Städte attraktiv sind, ihr könnt auch sagen, weil Wien attraktiv ist, ja, also braucht es in der Grundversorgung, braucht es Reformbedarf. Ich würde zum einen sagen, die Grundversorgung sollte tatsächlich nur fürs Erstankommen angewandt werden, für eine ganz, ganz kurze Zeit. Und müsste sehr, sehr früh schon die Frage des, Sie nennen es jetzt Integration, auch wenn das ein strittiger Begriff ist, aber es müsste sagen, die Teilhabe an der Gesellschaft, an Bildung, an Arbeitsmarkt. Das müsste viel früher beginnen, aber auch am Wohnungsmarkt. Es kann nicht abrupt passieren, sondern es braucht diesen einen fließenden Übergang. Das heißt Grundversorgung nur für Erstankommen und dann ganz, ganz rasch sozusagen andere Regelungen, weil was wir jetzt auch sehen, gerade bei dem Beispiel der Vertriebenen aus der Ukraine, bei denen gibt es ganz, ganz viel Infrastrukturbedarf. Es gibt Schulen, Kindergartenbedarf etc. Und das ist, einerseits haben wir die Grundversorgung, zum Zweiten gibt es diese anderen Bedarfe, aber die Frage ist, wie werden diese Bedarfe auch, also wie kann man mit denen umgehen, wie können sie befriedigt werden? Und dort, glaube ich, ist anzusetzen.
Ausgerückt. Mit dem Koordinator vor Ort.
In der Grundversorgung gibt es sehr viele unterschiedliche Akteure. Man spricht auch von der Triangel, von Bund, Ländern und Trägerorganisationen. Man spricht aufgrund der Realität auch sehr oft von der verstimmten Triangel. Andrea, aus deiner Perspektive, kannst du uns bitte einen Einblick geben und auch einen Rückblick, das Integrationshaus, der Wohnungsmarkt ist ja angesprochen worden, wie ist es was war der Ursprung des Integrationshauses, beziehungsweise was ist die Funktion und die Aufgabe des Integrationshauses hier gewesen und ist es jetzt und welche besonderen Herausforderungen seid ihr hier konfrontiert?
Ja, also wenn ich mich zurückerinnere an die Gründung des Integrationshauses, war es damals wirklich so, 2/3 der Asylwerber, also es war 1995, genau. 2/3 der Asylwerber, Asylwerberinnen waren damals obdachlos auf der Straße. Es war eine furchtbare Notsituation. Die vielen bosnischen Flüchtlinge waren wirklich in Massenquartieren, ohne Privatsphäre und auch ohne adäquate Betreuung untergebracht. Und wir als Integrationshaus, wir wollten dem einfach etwas entgegensetzen und in der Praxis zeigen, eben wie mehrsprachige professionelle Betreuung und Unterbringung von Geflüchteten eben mit Selbstversorgung und begleitenden Integrationsangeboten vom Anfang an, wie das funktionieren kann. Das war die Idee hinter dem Integrationshaus. Da wir eben zu Beginn einfach nur 110 Unterbringungsplätze gehabt haben, haben wir uns dann überlegt, diese Plätze jenen Menschen zur Verfügung zu stellen, die einen besonders hohen Betreuungsbedarf haben. Eben Alleinerzieherinnen, traumatisierten Menschen, alten Menschen, physisch und psychisch Kranken, Schwangere, Ältere. Also für diese Menschen und vor allem auch für die obdachlosen Asylsuchenden haben wir dann hier Quartiere zur Verfügung gestellt, eben auch mit der entsprechenden psychosozialen Betreuung, begleitet von Sozialarbeitern, Sozialpädagogen, klinischen und Gesundheitspsychologen, Trainerinnen für Sprache, für Arbeitsmarktintegration. Das war so das Ursprungsteam hier im Haus. Die Finanzierung war extrem schwierig. Also wir verdanken das wirklich der Solidarität der Zivilbevölkerung, dass das umgesetzt werden hat können, weil eben der Großteil aus Spenden oder ein großer Teil aus Spenden finanziert werden hat müssen. Und insofern haben wir natürlich auch sehr auf die Umsetzung der Aufnahmerichtlinie als NGOs gedrängt. Wir haben uns damals auch eine Klage überlegt und gemeinsam eingebracht. Und es hat auch sehr viel internationale Kritik damals gegeben, eben aufgrund der Obdachlosigkeit der Asylsuchenden. Und so war es dann 2014 für uns Gott sei Dank so weit, dass die Grundversorgungsvereinbarung dann endlich umgesetzt worden ist. Für mich persönlich, ja, Also ich sehe, das war, für mich ist die Umsetzung der Grundversorgungsvereinbarung schon ein Meilenstein, ein Riesenschritt gewesen. Nur ist man irgendwie bei der Umsetzung auf halbem Weg stehen geblieben. Und es wäre halt jetzt wichtig, anlässlich 20 Jahre Grundversorgung dafür zu sorgen, dass alle diese Mängelbereiche, ja, jetzt behoben wird und man eine neue Form einfach der Flüchtlingsbetreuung und findet. Ja. Was sozusagen sind die positiven Sachen gewesen? Es hat endlich eine Definition gegeben, wer anspruchsberechtigt ist. Es war nicht mehr die Willkür von irgendwelchen Beamten im Innenministerium, die da entschieden haben. Und man hat nicht um jede Person streiten müssen, ob sie aufgenommen wird oder nicht. Es hat einfach einen Anspruch gegeben auf Unterbringung, auf Betreuung. Neu war auch eben, dass es Beratung und Information, Betreuung, dass es hier auch eine Finanzierung dafür gegeben hat. Und zwar in einem Schlüssel, der niemals ausreichend war, eine Sozialarbeiterin sozusagen für 170, glaube ich, waren es am Anfang, dann waren es 140 Personen, aber es war trotzdem ein großer Fortschritt, dass es das gegeben hat. Ganz wichtig, die Menschen waren vorher zum Großteil auch nicht krankenversichert. Ja. Plötzlich hat es eine Krankenversicherung auch für all diese Personen gegeben. Oder ich sage jetzt nur was zu Hauptleistungen, ja, in der Grundversorgung. Oder dass individuelles Wohnen auch ermöglicht worden ist. Das sind alles Dinge, die sehr wichtig waren und die positiv sich. Aber es gibt viele Bereiche, die eben sehr mangelhaft geregelt waren. Zum Beispiel der erhöhte Betreuungsbedarf, ja, für diese Personen. Der wurde am Anfang in der Grundversorgung überhaupt nicht berücksichtigt. Erst nach jahrelangen Streitereien und immer wieder Einfordern hat es zwar dann auch einen Tagsatz gegeben für den erhöhten Betreuungsbedarf. Dieser Tagsatz hat aber ungefähr die Hälfte davon abgedeckt, von dem, was man als Trägerorganisation tatsächlich gebraucht hat, um die Menschen adäquat zu versorgen und zu betreuen mit dem entsprechenden Fachpersonal. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, den ich ganz kritisch sehe, diese niedrigen Kostensätze in der Grundversorgung beim individuellen Wohnen. Ja. Was immer weniger als die Hälfte der Mindestsicherung oder jetzt Sozialhilfe war. Ja. Das sind jetzt aktuell für eine Person 165 Euro Miete oder 260 Euro für den Lebensbedarf. Ja. Wenn man sich das überlegt, kann man entweder nur die Miete oder nur den Lebensbedarf decken. Selbst die Mindestsicherung, sagt man, ist nicht armutssicher. Das sozusagen, diese Sätze sind für mich einfach ein Hohn, ja, und viel zu gering. Dabei ist in der Praxis gerade auch das individuelle Wohnen so etwas extrem Wichtiges. Ja. Es braucht nicht jeder einen betreuten Platz. Wichtig ist, dass es leistbare Wohnungen gibt und eben immer den individuellen Bedürfnissen der Person angepasstes Betreuungssystem. Ja, in der Praxis möchte ich nur kurz ansprechen, die großen Unterschiede zwischen den Bundesländern und auch zwischen den NGOs. Ja, weil es hat immer und den Trägerorganisationen. Es hat immer NGOs gegeben, die meistens auch waren gemeinnützig, aber auch gewinnorientierte Unternehmen. Und da war die Betreuungsqualität und das Angebot natürlich sehr ein unterschiedliches. Ja? Wichtig sozusagen bei der Grundversorgung, wenn wir jetzt so in die Zukunft schauen, wäre für mich, dass man die Grundversorgung auf keinen Fall isoliert betrachten kann. Ja? Also für mich ist ganz wichtig, dass man da ganzheitlich denkt, dass es braucht mehrsprachige Betreuung, es braucht Integration ab dem ersten Tag, eben mit Bildungsmaßnahmen, mit Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt, es braucht das entsprechende therapeutische Angebot, es braucht viele Vernetzungen, auch in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Also das ist heute für ganz was wichtig, hier ein flächendeckendes System zu schaffen und ganzheitlich flächendeckend zu denken. Ja? Wenn ich in die Zukunft denke, wäre mir persönlich ganz wichtig, weil wir hier sehr viel gearbeitet haben und arbeiten, Menschen mit einem erhöhten Betreuungsbedarf, dass es hier wirklich ein flächendeckendes System gibt. Und zwar sollte schon eine Identifizierung dieses Betreuungsbedarfs ganz am Anfang geben und dann wirklich eine rasche Überstellung in ein geeignetes Quartier. Ja? Wo, glaube ich, die Länder die meisten Erfahrungen haben. Es gibt ja schon wahnsinnig viele tolle Modellprojekte. Es müsste nur sinnvoll, flächendeckend, österreichweit ausgerollt werden. Ja? Ganz wichtig wäre aber auch sozusagen die Valorisierung der Tagsätze. Und da gibt es jetzt ganz ein interessantes Beispielprojekt in Wien, weil in Wien, ich meine, das könnte in allen Bundesländern stattfinden, weil das ist ja ausgemacht, also so im Rahmen dieses Koordinationsrates, ja. Also dass praktisch dann noch ein Transparenzkostenmodell, glaube ich, nennt sich das, abgerechnet werden kann. Das heißt, dass für die Betreuung in der Grundversorgung nach Echtkosten abgerechnet werden kann. Diesen Pilot gibt es jetzt seit 2023 einmal für den erhöhten Betreuungsbedarf und ich glaube 24 jetzt für alle Plätze. Also das halte ich für was extrem Wichtiges. Und noch etwas ganz extrem Wichtiges, was es eigentlich nur in Wien in der Form gibt, sind einfach Qualitätsleitlinien für die Durchführung der Grundversorgung. Also wirkliche Qualitätsstandards, die eben gemeinsam zwischen FOS Soziales Wien und Flüchtlingshilfe geschaffen worden sind als Grundlage. Und das wäre auch etwas, was extrem wichtig wäre, dass das bundesweit gibt. Ja. Wenn ich so an die Zukunft nur denke, wäre mir nur extrem wichtig, dass sozusagen diese Kostensätze für dieses individuelle Wohnen erhöht werden und dass das bundesweit möglich ist. Ja? Das gibt es ja nur in ganz wenigen Bundesländern, dass das umgesetzt wird. Ja? Ganz wichtig wäre auch, dass jetzt Vertriebene oder subsidiär Schutzberechtigte keinesfalls mehr über die Grundversorgung versorgt werden. Ganz wichtig wäre auch eine Brücke in den Arbeits- und Wohnungsmarkt für die Menschen, die die Grundversorgung schon verlassen können. Dazu braucht es einfach andere Rahmenbedingungen und die müssen geschaffen werden. Und ja, gerade auch Kinder, wir brauchen da armutssichere Systeme und dass asylsuchende Kinder keine Familienbeihilfe haben, ist zum Beispiel eine extreme Auswirkung. Also hier braucht es viele Veränderungen. Ich mache jetzt einmal einen Punkt.
Danke, Andrea. Also ich nehme mit, es ist die Grundversorgungsvereinbarung war ein Riesenschritt, aber der Fuß ist in der Mitte hängen geblieben. Jetzt ist die Frage, ob wir diesen Fuß auch auf den Boden kriegen können. Ich möchte überleiten, Andreas, wir haben jetzt das auch ganz kurz gehört mit der Integration. Also ist quasi die Grundversorgung eigentlich der erste Baustein in die Integration oder ist es eher eine Sackgasse derzeit? Diese Frage würde ich gerne dich stellen und außerdem vielleicht auch noch dieser Aspekt, wir haben über die Kosten gesprochen, wie das Integrationshaus entstanden ist. Ich weiß das auch von euch, dass hier im Prinzip ja sehr viel zivilgesellschaftliches Engagement notwendig war und ist, überhaupt diese Kosten stemmen zu können. Gleichzeitig gibt es in der Öffentlichkeit das Bild, quasi die NGOs verdienen sich eine goldene Nase damit mit diesem Geschäft. Kannst du da aus der Praxis berichten, was stimmt denn da jetzt?
auf das Letztere mal einzugehen, das mit der goldenen Nase ist wirklich lustig, ja, weil es ist quite the contrary holds true. In Wirklichkeit ist es ein ständiger Kampf ums Überleben für die Trägerorganisationen. Es gibt, die Kosten steigen in den letzten Jahren, hat die Inflation eine deutliche Rolle gespielt. Allein die Energiekosten, die Gehälter unserer Angestellten sind kollektivvertraglich geregelt und steigen. Das sind alles Dinge, die wir stemmen müssen. Und gleichzeitig haben viele Trägerorganisationen auch einen gewissen Qualitätsanspruch und wollen die Arbeit auf dem Niveau leisten, wie wir angetreten sind, das zu machen. Es ist, glaube ich, nicht in Ordnung, bei denen zu sparen, die es am allermeisten brauchen. Und grundsätzlich ist es in der Sozialwirtschaft was ganz Normales. Also Andrea hat erklärt, wie das jetzt so laufen soll in Wien mit dem transparenten Realkostenmodell. Aber es ist ganz selbstverständlich in allen anderen Bereichen der Sozialwirtschaft, dass die Kosten, die entstehen, in der Behindertenhilfe, in der Wohnungslosenhilfe, wo auch immer, übernommen werden, um vernünftig arbeiten zu können. Da sind wir jetzt einen Schritt weiter in Wien, wofür wir Wien sehr dankbar sind und müssen daran arbeiten, dass die Bundesländer irgendwie nachziehen. Wird ihnen nichts anderes überbleiben, weil sonst werden sie ihre Quote bald gar nicht mehr erfüllen können, weil mit DAG-Sätzen aus dem Jahr 2016 werden wir 2024, 2025 nicht mehr weit rupfen. 20 Jahre Grundversorgung halte ich auf jeden Fall, aber das muss man feiern, das hat die Andrea, finde ich, sehr schön gesagt, der Rechtsanspruch auf Grundversorgung. Und jetzt 20 Jahre später bräuchte es eigentlich auch einen Rechtsanspruch auf ganzheitliche Integrationsleistungen für Menschen, die einen Status haben. Da möchte ich auch die Vertriebenen mit einschließen, weil die Grundversorgung kann eine Sackgasse sein, wenn Menschen soweit sind, in den regulären Arbeitsmarkt wechseln zu können, stehen sie vor der Herausforderung, dass sie sehr schnell ihren Wohnplatz in der Grundversorgung verlieren können, damit zwar einen Job haben, aber noch nicht genug Geld haben, um selbstständig eine Wohnung anmieten zu können. Also wir bräuchten dringend irgendeine Form von Ansparmodell oder Schonvermögen für Menschen mit Status, damit sie sich einfach die ersten zwei Mieten und die Kaution und die paar ersten Möbel, die man für eine Wohnung braucht, leisten können. Also wir sind da schon in einem Spannungsfeld. Wir hören überall ständig, dass es ganz wichtig ist, Menschen so schnell wie möglich in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Aber die notwendigen Rahmenbedingungen dafür finden wir nicht vor, obwohl wir sehr, sehr lange wissen, was es eigentlich brauchen würde, um Menschen wirkliches Ankommen und wirkliche Teilhabe in unserer Gesellschaft ermöglichen zu können. Und das bisschen Absurde an dieser ganzen Diskussion ist ja auch, dass wir diese Menschen brauchen in einem Land, das demografisch so aufgestellt ist wie unseres. Wir hier würden sehr alt ausschauen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es da keinen Zuzug gibt und wenn es da keine Menschen gibt, die bei uns arbeiten und letztlich auch Steuer zahlen. Das halte ich auch wirklich für ein Problem im Umgang mit Jugendlichen und mit minderjährigen Geflüchteten. Das haben wir seit vielen Jahren und in den letzten Jahren hat sich die Problematik verstärkt. Jugendliche sind bis zu 1,5 Jahren in Erstaufnahmezentren, erfahren dort nicht die notwendige Betreuung, die sie brauchen. Aber alle diese Kinder und Jugendlichen bleiben in Österreich oder sagen wir mal 90-95% von ihnen. Warum nicht von Anfang an Geld in die Hand nehmen und diese Jugendlichen so fördern, dass sie ankommen können, die Sprache lernen können, ihren Bildungsabschluss machen können und hier arbeiten können. Wir verhindern da was am Anfang als Gesellschaft, was wir von der anderen Seite nachher dann, wenn sie volljährig sind, schwer aufholen können. Das ist ein eklatanter Mangel an Plätzen, an Betreuungsplätzen. Kinder werden ungleich behandelt in Österreich. Letztlich schaffen wir uns damit aber nicht nur innen ein Problem, sondern auch uns als Gesellschaft. Die Grundversorgung ist nicht dafür ausgerichtet, so wie die Vereinbarung jetzt ausschaut, hast du keine Möglichkeit, Geld zu verdienen und gleichzeitig in deiner Grundversorgungseinrichtung weiter wohnen zu bleiben. Das geht sich nicht aus, beziehungsweise wenn es sich ausgeht, geht es sich auf Kosten der Trägerorganisationen aus, die da halt zuschauen und das durch Spenden finanzieren. Aber es gibt keinen Rechtsanspruch auf eine Übergangslösung. Vertriebene haben zum beispiel im Gegensatz zu Menschen, die einen Asylbescheid bekommen, keine 4 Monate, um sich orientieren zu können und irgendwas tun zu können. Das geht von einem Tag auf den anderen, wenn sie Pech haben. Jetzt habe ich da eine Mutter mit 2 Kindern, die hat die Ausbildung fertig zur Heimhilfe oder zur Pflegeassistentin im weiteren Schritt. Und die steht dann vor der Frage, riskiere ich das, dass ich den Job aufnehme und aber obdachlos werde mit meinen Kindern. Also das ist eine absurde Situation, die man ganz einfach lösen könnte, wenn man wollte.
Mehr Informationen zum Thema Grundversorgung gibt es auf unserer Homepage asyl.at. Dort finden Sie auch einen aktuellen Infofolder, Termine und die brandneue Asyl-Aktuell-Zeitschrift mit vielen Beiträgen zum Thema 20 Jahre Grundversorgung. Unter anderem auch Texte der eben gehörten Podiumsgäste.
Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich.